Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 23. Oktober. Heute mit folgenden Themen.
Somit wird der Vogel nachts angelockt, fliegt dann entweder gleich in die Netze oder wird einfach sozusagen in die Nähe der Fangstelle hingelockt und morgens dann mit Leimruten oder dann eben den Netzen gefangen.
In Zypern ist Singvogeljagdzeit. Eine Aktivistin erzählt uns, wie sie nachts versucht, den Wilderern das Handwerk zu legen. Dann?
Sehr bunt, sehr unterschiedliche Beiträge. So bunt wie die Reitschule halt. In ihrer Zeit, in ihren 30 Jahren daher kam und kommt.
So beschreibt Mitherausgeberin Christine Blau den Leporello zum 30. Geburtstag der Berner Reitschule. Wir haben mit den Macherinnen des außergewöhnlichen Bildbandes zum außergewöhnlichen Polit- und Kulturzentrum gesprochen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die zwei norditalienischen Provinzen Venetien und Lombardei stimmten am Wochenende ab über mehr Unabhängigkeit. In beiden Gebieten sprachen sich über 95% der Abstimmenden für mehr Eigenständigkeit aus. Die beiden Regionalpräsidenten der wirtschaftsstarken Regionen Venetien und Lombardei gehören der rechtspopulistischen Lega Nord an. Durch das Abstimmungsresultat erhoffen sie sich mehr Mitspracherecht bei der Steuerpraxis in Rom. Ähnlich wie in Katalonien sind auch die Referenden in Italien nicht bindend. Der spanische Premierminister Mariano Rajoy will noch in dieser Woche die katalanische Regierung entmachten. Die Zentralregierung in Madrid soll daraufhin die Kontrolle über die Geschäfte im Autonomiegebiet übernehmen. Laut den Aussagen Rajoys sollen im Januar dann lokale Neuwahlen stattfinden. Der Plan Rajoys basiert auf einem Verfassungsartikel, welcher besagt, dass Autonomieregionen Rechte entzogen werden dürfen, wenn diese, Zitat, zum Schaden Spaniens handeln. In Argentinien konnte der konservative Präsident Mauricio Macri bei den Parlamentswahlen einen Sieg verzeichnen. 41% der Stimmen gingen an seine neoliberale Regierungskoalition. Der Wahlkampf war überschattet worden vom Verschwinden des Aktivisten Santiago Maldonado. Wir haben im Info darüber berichtet. Maldonado war bei einer Demonstration der indigenen Mapuche mutmaßlich von der Militärpolizei festgenommen worden. Seine Leiche wurde letzte Woche an einem Fluss gefunden. Und noch nach Bern. Könitz hat eine neue Gemeindepräsidentin. Annemarie Berlinger von der SP konnte bei den Wahlen gestern 43% der Stimmen für sich verzeichnen und löst somit den bisherigen Uli Studer von der SVP ab. Einen Linksrutsch gibt es bei der Könitzer Exekutive trotzdem nicht. Das fünfköpfige Gremium wird in Zukunft gleich zusammengesetzt sein. Je eine Person von der SP, den Grünen, den Grünliberalen, der FDP und der SVP. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag früh noch bewölkt. Ab Mittag verziehen sich die Wolken und es erwartet uns ein sonniger Nachmittag bei ca. 16 Grad. Am Mittwoch und am Donnerstag gibt's morgens jeweils Nebel, tagsüber jedoch viel Sonne mit bis zu 19 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist Herbst, die Vögel ziehen nach Süden. Auf dem Weg in wärmere Gebiete machen viele von ihnen Halt auf der Mittelmeerinsel Zypern. Doch anstatt sich ausruhen zu können auf dem Weg zum afrikanischen Kontinent, fallen viele von ihnen der Wilderei zum Opfer. Über 2 Millionen Grasmücken, Nachtigallen und andere Zugvögel fangen die Wilderer allein auf Zypern jährlich. Gejagt werden sie wegen des Fleisches. Für bis zu 60 Euro kann eine Portion über den Tisch gehen und so kommt es zum Handel in einem fast schon industriellen Stil. Dabei ist die Jagd illegal und die Strukturen dahinter mafiös. Doch die Behörden bemühen sich zu wenig, um die Wilderei einzudämmen. So folgen jedes Jahr Dutzende AktivistInnen den Zugvögeln und sabotieren nachts die Fallen der Wilderer und sammeln Beweise zuhanden der Polizei. Ich habe mich mit Carmen Sedonati getroffen. Sie ist Projektleiterin Artenschutz bei der Stiftung Pro Artenvielfalt und kam gerade erst zurück aus Zypern.
Der Alltag, der startete nachts. Wir kamen mit dem Flieger um Mitternacht an und gingen dann eigentlich gleich schon los. Der größte Teil der Arbeit passiert nachts, weil man da die Vogelfangplätze am besten orten kann. Und dann ist man die ganze Nacht unterwegs und tagsüber geht's dann am Morgen gleich weiter. Und schließlich am Mittag, wenn es dann zu heiß ist und der Vogelfang auch nicht mehr so aktiv stattfindet, haben wir dann Zeit, um nach Hause zu gehen und etwas zu essen und zu schlafen, bis es dann Mitternacht wieder losgeht.
Sie haben gerade beschrieben, dass es am einfachsten ist, nachts diese Fallen zu finden. Warum ist das so?
Es ist so, dass diese Vögel angelockt werden mit elektronischen Lockgeräten. Also hauptsächlich ist es ein Vogel, der traditionell gefangen wird. Das ist die Mönchsgrasmücke, Ambelopulia auf Griechisch. Und deren Gesang wird elektronisch verstärkt. Und somit wird der Vogel nachts angelockt, fliegt dann entweder gleich in die Netze oder wird einfach sozusagen in die Nähe der Fangstelle hingelockt und morgens dann mit Leimruten oder dann eben den Netzen gefangen.
Können Sie vielleicht noch zur Veranschaulichung erklären, Sie sind also mitternachts losgegangen und sagen wir mal, Sie treffen jetzt auf so eine wildere Situation, also auf ein Netz. Was sieht man da und was tun Sie dann?
Also es ist so, dass wir nachts diesen Lockvögeln, diesen elektronischen folgen und dann kommt man entweder an einen umzäunten Fangplatz oder an einen offenen Fangplatz und dann ist es ganz wichtig, dass man im Rahmen der Möglichkeiten halt feststellt, wo die Netze sind, wo die Leimruten sind, wie viele sind, wo das elektronische Lockgerät ist, ob es Patrouillen gibt, die diesen Fangplatz patrouillieren, kontrollieren und alle Daten, die man erfassen kann, aufnimmt, weil wir in der Regel mit der Polizei zusammenarbeiten, die dann morgens treffen. Und die Idee ist, dass wir ihnen alle Daten übermitteln, damit sie dann entweder direkt dorthin können und die Leute in flagranti erwischen oder dann eine Lauraktion planen können. Also die Idee ist schlussendlich, dass die Polizei mit all den Daten, die wir sammeln, einfach möglichst effizient eine Anzeige oder Buße erstellen kann. Aber wir müssen dafür die Recherchearbeit machen, weil bei der Polizei ist die Zeit dafür nicht eingeplant.
Ein Wilderer kann pro Saison, sagt man, bis zu etwa 20.000 Euro verdienen an diesem Vogelfang. Es ist also ein lukratives Geschäft. Mussten Sie sich auch fürchten vor Repressionen jetzt von Seiten von den Wilderern?
Ja, da muss man schon aufpassen, weil die konnten da ungehindert wilden über all die Jahre, obwohl es schon seit sehr langer Zeit verboten ist. Also nicht selektive Fangmethoden sind europaweit verboten, auch in Zypern. Die haben ein nationales Gesetz, wonach man nicht wilden darf. Und man hat das toleriert, weil es ursprünglich eine Tradition war, mit den Leimruten diese Mönchsgrasmücken zu essen. Und da hat sich eine ganz starke Jagd- und Wilderergruppe gebildet, die halt etwas dagegen hat, wenn jetzt plötzlich Leute kommen und sich dagegen einsetzen und verursachen, dass sie Bußen kriegen, teilweise sehr hohe, oder dass sie Anzeigen bekommen. Deshalb muss man schon mit Aggressionen rechnen, weshalb wir auch nachts arbeiten müssen, da ist man ein bisschen versteckt. Und tagsüber versuchen wir auch so diskret wie möglich die Fangplätze zu erreichen.
Wissen Sie etwas über die öffentliche Meinung in Zypern? Wie sieht das die zyprische Bevölkerung? Sind die für diesen illegalen Fang und eigentlich einfach gegen ein Gesetz, das von der EU kommt? Oder sehen Sie das schon auch kritisch?
Also man merkt schon, dass es einen Unterschied gibt. Leute, die noch auf dem Land leben und halt traditioneller mit der Landwirtschaft ihre großen Flächen haben, die jagen weiterhin. Das sind auch meist ältere Leute, die das halt von der Tradition her noch kennen. Die jüngeren Leute, die halt mehr in der Stadt leben, die wissen teilweise gar nicht, wie verbreitet der illegale Vogelfang noch ist. Jetzt war gerade vorgestern noch eine Demonstration in der sozusagen Hochburg der Vogeljäger in Paralimni. Und da haben wir noch einmal ganz klar gesehen, wie viele Leute eigentlich, ältere Leute, diesen Vogelfang noch machen und tolerieren. Also es waren da 3000 Demonstranten offenbar, die gegen uns Vogelschützer demonstriert haben, weil wir doch in den letzten Jahren einiges an Schaden für sie anrichten konnten. Das heißt, sie einfach zur Buße und zur Anzeige bringen. Und ja, es ist wie allgemein überall, die Jägerlobby ist immer noch sehr groß und gewildert wird halt immer noch, weil es sehr lukrativ ist.
Die Vogeljagd ist illegal, also eigentlich sollten ja da auch die Behörden eine Position einnehmen und diesen verfolgen. So wie Sie jetzt beschrieben haben, passiert das nicht wirklich oder wie ist das?
Nein, leider gar nicht. Zum Teil sind das halt auch Leute, die sind noch so aufgewachsen, dass man eben diese Vögel gegessen hat und machen es vielleicht auch noch selber oder haben Freunde oder Familie, die das noch machen. Also das Verständnis dort, der Umgang mit dieser illegalen Sache ist teilweise anders. Und dann kommt noch dazu, das muss man auch sagen, dass die Politiker, die wollen halt ihre Wähler nicht verlieren. Und viele Wähler sind noch Vogelfänger oder einige größere Vogelfänger, die haben eine große Stimmposition. Und die möchte man natürlich nicht verärgern. Auf deren Füßen möchte man nicht rumstehen. Und nächstes Jahr sind wieder Wahlen. Und dieses Jahr haben wir ganz besonders gemerkt, wie der Druck auf die Politiker erheblich erhöht wird von den Vogelwilderern.
Carmen Sedonati ist Projektleiterin Artenschutz bei der Stiftung Pro Artenvielfalt. Mehr Infos dazu gibt's auf stiftung-pro-artenvielfalt.ch und komitee.de. Und bevor wir das Buch zum 30. Geburtstag der Reitschule unter die Lupe nehmen, hören wir einen Mann, der ebenfalls seit 30 Jahren regelmäßig auf den Reitschulebühnen anzutreffen ist. Das ist Beatman und seine Ode Reithalle.
Yeah.
Radio Info. Kultur.
Für eine kleine Minderheit in Bern ist sie immer noch der Schandfleck von Bern. Die große Mehrheit steht jedoch hinter ihr. Die Rede ist von der Berner Reitschule. Am kommenden Wochenende feiert das Polit- und Kulturzentrum bei der Schützenmatte seinen 30. Geburtstag. Morgen Dienstag, exakt 30 Jahre nach der Besetzung durch die bewegte Berner Jugend, wird das neue Reitschulebuch vorgestellt. Eigentlich ist es kein Buch im engeren Sinne, sondern ein Leporello, ein ausklappbarer Bildband mit 30 Seiten und 30 Kunstwerken zu jedem einzelnen Reitschuljahr. Herausgeberinnen sind Agnes Hoffmann und Christine Blau. Sie haben schon ein Buch zum 20. Geburtstag der Reitschule gestaltet. Christine Blau war sogar schon beim ersten Reitschulebuch zum 10-Jahre-Jubiläum mit dabei. Die beiden haben sich jahrelang auch für die Monatszeitschrift der Reitschule für das Megafon engagiert. Michael Spahr hat sie bei den Vorbereitungen zur Buchvernissage getroffen und Christine Blau gebeten, beschreibe das Werk, das du da in den Händen hältst, in ein paar Worten.
Sehr bunt, sehr unterschiedliche Beiträge. So bunt wie die Reitschule halt in ihrer Zeit, in ihren 30 Jahren daherkam und kommt.
Es ist ein ausklappbares Buch sozusagen mit vielen Grafiken. Für jedes Jahr gibt es eine Seite, die Seiten überschneiden sich. Verschiedene Menschen haben Grafiken gestaltet, die auch in den letzten 30 Jahren zahlreiche Plakate oder auf sonst eine Art und Weise die Reitschule mitgestaltet haben. Wie habt ihr das organisiert, das zu diesem großen Werk aus so vielen verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen entstanden ist?
Ja, wir waren von Anfang an eigentlich zu dritt, nämlich aus drei Generationen. Christine hat die Leute der ersten Generation gekannt, ich die zweite, und Alexander Elsässer hat die Leute der dritten, sag ich jetzt, Dekade gekannt, und wir haben Leute eben die Plakate gemacht, die fürs Megafon gearbeitet haben oder sonst irgendwie mit der Reitschule verbunden sind, gefragt, ob sie bereit sind, eine Seite mitzugestalten und eben immer Bezug zu nehmen auf die vordere Seite, das heißt, die Geschichte geht immer weiter mit allem, was bereits vorher schon da war. Und das war eigentlich dann auch die Herausforderung für alle Künstlerinnen und gestaltenden Menschen, dass sie eine Seite machen, aber nicht für sich alleine, sondern in einem ganzen Zusammenhang.
Ein kollektives Werk ist daraus entstanden. Gleichzeitig gibt es dann auch noch die Chronologie. Schon in den ersten beiden 10-Jahres-Jubiläumsbüchern gab es eine Chronologie über die letzten 10 Jahre der Reitschule-Geschichte. Die wird da auch beigelegt jetzt. Wie seid ihr das angegangen, um alle diese vielen Daten und Ereignisse zu finden? Weil ihr habt ja nicht nur, wie die meisten Medien, euch auf die Krawalle und Krawellchen konzentriert.
Nein, wir wollten eigentlich so einen Überblick geben. Also wenn wir wussten, wir haben ungefähr 20 bis 30 Seiten Platz, sind so und so viele Zeichen. Wir mussten die Geschichte komprimieren. Wir haben versucht, eine Auswahl zu treffen an kulturellen Veranstaltungen, an Zyklen, die in der Reitschule stattfinden, aber auch die Geschichte der Reitschule oder der Reitschülerin selber aufzuzeigen. Es gibt auch lustige kleine Beiträge über die Tauben oder den Kopierer, einfach damit man so ein bisschen einen Überblick bekommt, was die Reitschülerinnen und Reitschüler in den letzten 10 Jahren beschäftigt hat.
Christine Blau, du arbeitest schon zum dritten Mal an einem Jubiläumsbuch. Du warst vor 30 Jahren auch dabei, als die Reitschule besetzt wurde als Teenagerin. Wenn du zurückschaust, die ganze Digitalisierung hat sich dazu geführt, dass es heute ganz anders ist, ein Buch zu machen. Aber wie hat sich die Atmosphäre um das Buch herum eben in der Reitschule in diesen 30 Jahren verändert?
Also in der Chronologie kommt zum Beispiel auch vor, dass vor ein paar Jahren wurde endlich der alte Röhrenmonitor im Megafon ersetzt. Und das zeigt ein bisschen die Reitschule oder das Megafon auch, das zu produzieren war technisch, wenn du die Digitalisierung ansprichst, durchaus ein Ort, wo man auch immer wieder neue Sachen lernte. Die Atmosphäre hat sich insofern verändert, als jetzt im aktuellen Buch oder Projekt wir beide, die wir da hauptsächlich am Arbeiten waren und viele der Gestalterinnen nicht mehr aktiv in der Reitschule sind, das war beim ersten Mal völlig etwas anderes. Da waren wir alle aktivste Reitschülerinnen, die das Buchprojekt realisiert hatten.
Agnes Hoffmann, du warst eben auch, wie Christine Blau, lange im Megafon tätig. Wie wichtig war eigentlich auch die Tätigkeit in der Reitschule Postille, um dann zusammenfassend alle 10 Jahre so ein Buch herauszugeben?
Ganz zuvor, das steht für mich, dass ich immer lieber geschrieben als gesprochen habe. Also sonst wäre ich vielleicht bei Radio Rabe gelandet. Das hat mich schon geprägt und wir haben ja eigentlich, als Christine und ich im Megafon gearbeitet haben, jeden Monat ein Thema bearbeitet. Also jedes Heft hatte einen Schwerpunkt. Das heißt, wir haben uns jeden Monat mit einem neuen Thema auseinandergesetzt, neue Leute getroffen, versucht, sie zum Schreiben zu bringen, ihre Positionen kennenzulernen. Und das hat für mich selber ja auch mein Spektrum extrem erweitert. Ich habe viele Leute über das, viele Themen kennengelernt, auch innerhalb der Reitschule, weil wir wahrscheinlich alle, die beim Megafon gearbeitet haben, stundenlang irgendwelchen Leuten hinten nachgerannt sind. Kannst du noch die Daten fürs Programm bringen? Die Fotos sind immer noch nicht da. Der Demobericht, keine Ahnung. Wir haben eigentlich immer mit allen Leuten von der ganzen Reitschule zusammengearbeitet, was vielleicht für einige Gruppen gar nicht normal war, weil die waren einfach in ihrer Gruppe und mussten sich auch nicht so fest mit den anderen beschäftigen. Bei uns war das eigentlich immer wichtig, dass wir mit allen Kontakt haben, weil wir ja eben die Stimme aus der Reitschule sein wollten.
Ihr habt euch immer mit allen beschäftigt und dann eben auch alle 10 Jahre diese alle irgendwie versucht, in diesem Buch zu vereinen. Die ersten beiden Bücher hatten sehr viele Texte drin, wo auch viele Menschen von innen und von außen über die Reitschule geschrieben haben. Jetzt ist es ein sehr grafisches Werk geworden. Trotzdem gibt es neben der Chronologie noch andere Texte. Was können wir dort lesen?
Es gibt natürlich Texte über die Künstlerinnen und Künstler, die Grafikerinnen und Grafiker, die die Beiträge geschaffen haben. Dann gibt es ein Vorwort, wo wir zu erklären versuchen, warum wir das immer noch machen, warum wir die Reitschule immer noch gut finden und diese Wolden als Teil der Stadt Bern mit allen möglichen Streitereien halt, die es vielleicht auch gibt, aber wir finden, dass sie wichtig ist.
Für mich ist es hat auch ein Augenzwinkern dabei für mich, weil die Reitschule oder auch in meiner Erfahrung mit dem Megafon, dass es eigentlich immer schwieriger wurde, eben zu texten, weil die Leute lieber Form und Farbe, Design hatten und der Text eigentlich auch ein bisschen weniger wichtig wurde. Von dem her, für mich hat es auch einen kleinen Seitenhieb drin, dass es nur noch Bilder sind, also dass der Text noch weniger geworden ist.
Wobei ich dazu sagen möchte, es sind dann eben nicht nur Bilder. Wenn man sich die Zeit nimmt, diese Illustrationen anzuschauen, sind es extrem dichte Geschichten. Ich gebe dir recht, Text wird deutlich wie unwichtiger, je länger die Zeit fortschreitet. Aber das finde ich wirklich, bin ich beeindruckt, was für reichhaltige Beiträge wir hier erhalten haben.
Christine Blau hat es eben gesagt, es stecken ja ganz viele Geschichten in diesen Bildern drin. Es sind historische Ereignisse, die auch in den Bildern verhandelt werden. Jede Seite steht ja für ein Jahr. Wenn ich jetzt ein Außenstehender, eine Außenstehende bin, die nichts von der Reitschule-Geschichte kenne, wie kann ich dann herausfinden, auf was eine bestimmte Seite anspielt?
Ja, das stimmt natürlich. Die Chronologie deckt nur die letzten 10 Jahre ab. Die Bilder decken 30 Jahre ab. Die Chronologien haben wir weitergeführt. Da gab es schon eine im 10-Jahres-Buch, im 20-Jahre-Buch. Die sind heute auf der Webseite der Reitschule online. Das heißt, wenn man sich noch vertiefter mit der Geschichte auseinandersetzen möchte, muss man vielleicht dort schon einen Blick reinwerfen, weil sonst versteht man die Bilder nicht. Ich denke, die Leute, die die Reitschule kennen, verstehen die Bilder besser. Und das, aber diese Mischung dann am Schluss, denke ich, könnte für alle lustig sein.
Sagt Agnes Hoffmann. Sie gibt gemeinsam mit Christine Blau und rund 3 Dutzend Kulturschaffenden den Leporello 30 Jahre Reitschule Bilderbogen heraus. Morgen Dienstag um 20 Uhr wird das Werk im Rössli der Berner Reitschule getauft. Das Jubiläum der Reitschule beschäftigt diese Woche auch das Rabe Info. Übermorgen Mittwoch besuchen uns AktivistInnen aus der jüngeren Schwester der Reitschule, nämlich aus der Roten Flora in Hamburg. Und am Donnerstag gibt es das Feature 1987 mit den Stimmen zahlreicher AktivistInnen, die vor 30 Jahren das Gebäude besetzt haben. Links zu den im Beitrag erwähnten Chronologien gibt es auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 23. Oktober. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über eine Initiative, welche alle Menschen potenziell zu OrganspenderInnen machen will. Beigetragen zum heutigen Info hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.